ARD Sounds.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
So, herzlich willkommen, Heimatsender.
Ja, vielen Dank dafür. Und herzlich willkommen auch hier in den ARD Sounds bei einer neuen Folge von ETC, Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Uns fehlt jetzt zwar heute seine sonst fast schon übliche, hier im Podcast übliche Geräuschkulisse, Gondwanaland, aber witzigerweise geht's heute genau darum, denn Gondwanaland ist eine Geburtstagshalle. Ich weiß nicht, wenn es den Begriff noch nicht gibt, dann haben wir ihn jetzt gerade offiziell erklärt. Es ist ungefähr 15 Jahre her. Es war ein Tag Ende Juni 2011. Als Zoodirektor Jörg Junold eine Machete überreicht wurde von offizieller Seite, weil das einfach viel schnittiger wirkt als so eine Haushaltsschere, um sich quasi durch das Eröffnungsband der Riesentropenhalle zu arbeiten. Und natürlich ist er einer der zwei Gäste heute hier in meinem Podcast. Herr Junold, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen.
Und dann habe ich noch, wir kennen ihn alle, hatten ihn gerade erst mit seinem Porträt der Fischkatze, Michael Ernst. Ich nehme mal immer den Tierpfleger als Erster, aber er ist natürlich auch Bereichsleiter Gondwanaland. Und Michael, du hast das doch, glaube ich, auch von Anfang an, also von Plänen und so weiter und so fort, du hast jeden Schritt dort auch mitverfolgt, oder?
Ja, genau. Ja, also wirklich von der Geburtsstunde an. Einschließlich der Wehen und das auf die Welt kommt, ja.
Ich fange mal an mit einem Zitat, was, glaube ich, jeder Mensch über 30 schon mal erzählt hat, nämlich 15 Jahre Kinder, wie die Zeit vergeht. Herr Junold, das würden Sie so mitgehen, oder? Also ist es bei Ihnen auch innerlich noch präsent, die Eröffnung damals? Sind Sie vielleicht auch privat immer noch dabei, mit einer Machete Dinge abzuschneiden? Oder beeinflusst es immer noch Ihr Leben, Gondwanaland?
Also unbedingt bin ich immer noch dabei und in der Tat, Kinder, wie die Zeit vergeht. Es ist mir tatsächlich noch, als wäre es erst gestern gewesen. Ich kann mich sehr gut erinnern an den Machetenschnitt, gemeinsam mit unserem Ministerpräsidenten, mit dem Oberbürgermeister. Und wir hatten noch aus Borneo, hatten wir tatsächlich noch den Umweltminister hier bei uns, der quasi stellvertretend für die Regenwälder in Südostasien Pate gestanden hat, weil wir unser Gondwanaland auch verbunden haben mit einem Artenschutzprojekt für die Sumatra-Nashörner. Und das ist eine Unterart, die auf Borneo gelebt hat. Und der Minister war damals auch bei uns. Und natürlich unvergessen für mich, die Prinzen haben gesungen. Es war blödes Wetter, Regen, das erste Mal bei einer Eröffnung, aber für einen Regenwald ganz typisch darf es auch mal regnen.
Und auch noch überdacht, das ist ja, haben Sie denn heute noch die Zeit, sich entspannt das zu gönnen? Also, oder sagen Sie sich, mein Gott, Leute, ich baue ja gerade Feuerland, Gondwanaland ist lange her. Haben Sie noch die Zeit dafür?
Naja, das sind so Phasen. Im Moment habe ich tatsächlich eine Phase, wo ich unheimlich involviert bin in Feuerland. Wir wollen ins Ziel kommen, möglichst schnell. Es gibt ein paar Themen, die dort müssen wir wirklich dranbleiben und da bin ich auch direkt involviert. Ich hätte gerne mehr Zeit, aber ich kann tatsächlich, das mache ich manchmal, wenn so Veranstaltungen sind, ich sowieso da bin, gehe ich dann mal abends durch Gondwanaland und das ist so traumhaft. Das ist noch schöner als am Tag der Eröffnung, weil viele von den kleineren Tierarten und von Vogelbestand damals noch gar nicht da war.
Micha, du hast ja noch viel öfter die Chance, quasi die täglich da drin zu sein. Es ist ja nach wie vor ein besonderer Arbeitsplatz. Also man kann selbst im Winter da mit kurzer Hose arbeiten. Es gibt ja Männer, denen sowas wichtig ist. Es ist einfach dieser exotische Tierbestand. Man läuft an Komodowaran und Tapiren vorbei. Wirkt es auf dich noch?
Absolut. Also das ist nie langweilig geworden. Es wird auch nicht langweilig. Ich finde es immer noch toll und ich weiß, dass ich so einen tollen Arbeitsplatz habe, obwohl es natürlich auch Tage gibt, wo man manchmal mit den Augen rollt. Aber mir ist immer so ein Ding, vielleicht jetzt ungewöhnlich, aber mir kommt das immer in Erinnerung, wenn ich irgendwo von außerhalb nach Leipzig reinfahre und ich sehe dieses braune Schild an der Autobahn, Gondwanaland mit der Hülle und dem Komodowaran, da sage ich mir immer, ja. Das ist meins.
Das kann wirklich jeder behaupten.
Das ist großartig. Ja. Also ich glaube, wenn es ist ja auch die Thomaskirche zum Beispiel irgendwo drauf und Bach. Und wenn der Thomaskantor hier reinfährt, sagt er, ja, da arbeite ich. So ähnlich schätze ich das auch ein. Also ist ein toller Arbeitsplatz und macht auch Spaß. Und ich nehme mal den Faden off vom Professor. Also mit der Machete rennt er zum Glück nicht mehr rum. Ja. Da hätte er auch Gegner, bin ich ziemlich sicher. Aber ich werte das auch immer als Zustimmung, wenn nichts kommt. Also er war da, hat sich das angeguckt, hat sich dran gefreut. Das ist ein gutes Zeichen, wenn danach bei uns nichts landet. Dann scheint es so, dass wir dort eine ganz gute Arbeit machen dort. Also wir heißt ein Team von 15 Tierpflegern und 4 Gärtnern und Techniker und Aufsichtspersonal und.
Herr Junold, Gondwanaland war ja damals auch immer wieder betont, schon eine Pionierleistung. Also in dieser Größendimension war das schon einzigartig. Hat es diesen Status auch nach 15 Jahren noch oder ist es jetzt eher Standard, was Tropenhallen angeht?
Also es hat in der Fachwelt und auch bei den Gästen immer noch den Standard, etwas Außergewöhnliches zu sein. Es gibt mittlerweile tatsächlich eine größere Halle,
okay,
in Belgien, in Paradeisa, erst kürzlich eröffnet. Gigantisch, ich war selber noch nicht dort, kenne es nur von Bildern. Das, was ich auf den Bildern gesehen habe, glaube ich aber immer noch, dass unsere schöner ist. Und
natürlich, ja.
Das, sagen wir mal, was es ausmacht bei uns, wir haben ja sehr sorgfältig geachtet auf die Rundgänge, wo kommt man als Gast hin, wie verstecken wir möglichst Barrieren, so dass man den Eindruck hat, unsere Tiere sind tatsächlich alle in der Halle unterwegs. Ich glaube, mit dieser Sorgfalt haben wir immer noch ein Alleinstellungsmerkmal und für mich selber ist immer noch eines der größten Abenteuer, diese Halle tatsächlich von der Uridee, hier sitzt sogar der Namensgeber der Uridee mit am Tisch, als wir damals nach einem Namen gesucht haben,
ja,
kam Micha.
Ich hatte in der 3. Klasse in Heimatkunde oder in irgendwas aufgepasst. Also mir war der Name noch geläufig.
Respekt.
Also auch das ist toll, ne, dass man da immer wieder dran denkt. Ja, irgendwie kam mal der Spruch, ja, wie nennen wir denn das alles? Ne? Also so dieser Gedanke, einfach diesen Urkontinent wieder zusammenzukleben. Ja, da lag Gondwanaland auf dem Tisch und das war, mir gefällt das, weil es klingt gut. Ich glaube, da haben wir uns alle drauf geeinigt.
Ja.
Es hat tatsächlich einen Hintergrund, es ist kein Fantasiebegriff. Und ja, und es heißt jetzt so.
Und schafft natürlich auch Wissensdurst, da fragen natürlich auch viele nach oder lesen nach.
Ja, es hat natürlich, muss man immer sagen, es gibt natürlich sehr, sehr viele Leute, die das nicht kennen. Da wird dann Botswanaland draus oder Gottwanaland oder, also was wir da schon für Schreibweisen und Sprecheweisen gehört haben. Aber ich kann nur jedem ans Herz legen, mal Gondwanaland zu googeln und sich ein bisschen weiterzubilden. Das ist wirklich eine spannende Geschichte, die dahinter ist.
Das ist ein schöner Anker dafür. Herr Junold, ich sprach die Pionierarbeit schon an. Viele Dinge waren neu, also gerade das mit dem Dach und überhaupt diese ganze Bepflanzung da drin. Ist das denn wirklich alles aufgegangen oder musste man relativ schnell an Stellschrauben drehen?
Also es ist sehr viel aufgegangen. Ich war selber positiv beeindruckt und überrascht, dass wir so gut wie keinen Eingang von den großen Pflanzen hatten. Also wir hatten ja am Anfang etwa 17.000 Pflanzen in der Halle. Wir hatten irgendwas von 150 Großbäumen.
130
war es. Ja. Und von den Großbäumen, ich glaube, einer ist eingegangen. Also botanisch hat das funktioniert. Natürlich haben wir eine Weile gebraucht, 4-5 Jahre, bis wir das Klima richtig im Griff hatten. Also insbesondere, was ja in den angestammten Lebensräumen oder wo Regenwald zu Hause ist, nicht der Fall ist. Hier muss man mit unterschiedlichen Außentemperaturen umgehen. Was ist dann die beste Luftfeuchtigkeit in der Halle? Was ist die beste Temperatur? Da haben wir eine ganze Weile dran rumgebastelt, aber botanisch, sage ich mal, sensationell. Ja, und die eine oder andere Tierart, die mussten wir auch noch mal ändern. Ich erinnere mich an das Tamandua, was nicht im Gehege geblieben ist, wo wir dann tatsächlich Tamanduas nicht mehr halten konnten. Ja, aber insgesamt
toi, toi, toi.
Hat funktioniert.
Es ist ja sogar im Gegenzug zu dem, was wir ursprünglich geplant haben, also der Tierbestand, ist es deutlich mehr. Also wir haben deutlich mehr Tiere drin.
Ja.
Die sind jetzt nicht unbedingt die, die in jedem im Gehege so als sofort erkennbar sind, aber die ganzen Freiflieger zum Beispiel, die ganzen Amphibien und Reptilien sind alle nachträglich dazugekommen. Und das macht es eigentlich aus jetzt, das Froschgequake und das Vogelgezwitscher, was man dort je nach Lichteinfall hat. Also da ist deutlich mehr, als wir ursprünglich geplant haben. Und die 2-3 Sachen, die wir umstellen mussten, weil es am Ende nicht funktioniert haben, das ist, ja, das gehört dazu. Ja, weil es ist ein einmaliges Projekt. Also wenn das alles wirklich zu 100% geklappt hätte, sowas gibt es gar nicht.
Also es ist ja ein umrahmtes Biotop, was es sonst hier nicht gäbe. Habt ihr euch denn am Anfang das alles schon getraut, was ihr euch jetzt traut? Oder ich frage mal so, habt ihr überhaupt noch die Kontrolle?
Ja, also die Kontrolle haben wir, aber man muss natürlich auch als Tierpfleger und auch als Kurator dort in der Lage sein, so ein bisschen die Kontrolle abzugeben, weil es gibt bestimmte Arten, die wir nicht mehr jeden einzeln zählen können. Also nicht alle Vögel haben
Regeln. Ja, ja.
Ne, also das, wir wissen, dass die da sind. Wir wissen, wie viele ungefähr das sind. Wir fangen regelmäßig auch raus. Wir geben regelmäßig auch Tiere ab. Aber im Großen und Ganzen haben wir natürlich über den Tierbestand unsere Kontrolle und wissen genau, was da ist. Und die im Gehege sind ja sowieso, ganz klar.
Ja, ja.
Ne, also es ist jetzt kein Hexenwerk, sage ich mal, was wir da machen. Obwohl das manchmal von außen so aussieht.
Ja, ja.
Es ist eine ganz normale tierpflegerische Arbeit, die natürlich im Vergleich jetzt zu anderen kleineren Gehegen vielleicht ein bisschen abweicht davon oder ein bisschen abweicht, aber im Großen und Ganzen schon sehr, sehr ähnlich ist.
Aber der Grünschnitt hat euch dann am Ende doch schon ein bisschen überrascht, die Dimension, oder?
Das ist irre, ja. Also wir haben in der Woche, also ungefähr alle anderthalb Wochen, haben wir so zwei große 7-Kubik-Container mit Grünschnitt voll. Manchmal sogar mehr, wenn wir mit Hebebühne und sowas schneiden. Wir müssen mittlerweile Höhenkletterer holen, wenn wir an bestimmte Stellen wollen, wo wir mit der Hebebühne gar nicht mehr rankommen. Also, aber ist, mir persönlich ist es natürlich so lieber, wenn das Zeug wächst und wir müssen es nur noch wegschneiden, als, ja, wenn, ja, wir, als wenn wir ständig, weil irgendwas eingeht, nachpflanzen müssen. Da sind wir ganz weit davon entfernt, also wir sind eher am Schneiden.
Wobei die Dimensionen haben wir ja gewusst oder
ja, die haben wir auch geahnt.
Man hat es nicht geglaubt.
Ja. Aber es fühlt sich natürlich ganz anders an, wenn man es tatsächlich machen muss. Also zur damaligen Zeit gab es Tropenhallen so aus Ende der 80er Jahre. Das war so die erste Generation in Amerika und auch in Holland. Und natürlich haben wir uns die alle angeschaut und die sprachen damals immer so von 25 bis 50 Tonnen Grünschnitt. Das hat man zwar im Kopf irgendwie verinnerlicht, aber wenn man es dann wirklich machen muss und wenn, sagen wir mal, das Team tatsächlich in der Woche so viel rausholt, ist das, glaube ich, noch mal was anderes.
Herr Jünold, Sie sprachen ja schon den Tierbestand an. Der Deutsche plant natürlich wahnsinnig gern und gerade so Gehege, dort ist das Tier, dort ist das Tier. Auch da hat sich ja einiges verselbstständigt. Zum Beispiel das Faultier, was jetzt plötzlich im Dach oben unterwegs ist. Gibt es da noch andere Beispiele, die Sie überrascht haben, der Freiheitsdrang der Tiere?
Na, einen hatte ich ja schon genannt, das war der kleine Ameisenbär oder Tamandua.
Ja, ja.
Auch der Serval, den hat es nicht gehalten, so wie wir das wollten. Er weiß das, ich bin ja ein Freund, dass wir möglichst keine Netze über die Anlagen machen. Aber manches musste man dann noch nachrüsten, weil dort haben wir jetzt, wo der Serval gehalten wurde, haben wir jetzt auch ein Netz drüber, weil wir dort jetzt eine Lemurenart, den Kronenmaki, halten. Der könnte sonst raus. Also das sind so Nachrüstungen, die wir auch machen mussten. Und ich sag mal, er hat es ja schon gesagt, hundertprozentig geht das sowieso nicht auf. Aber so die großen Linien, die haben wir, glaube ich, ganz gut eingehalten. Und uns war immer wichtig, dass wir die drei Kontinente, wie es also mit der Gondwana-Geschichte war, bevor der Urkontinent auseinanderbrach und es einen großen tropischen Regenwald gab, haben wir halt die drei Kontinente Asien, Afrika und Südamerika von den Leittierarten, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
Und nehmen wir jetzt mal das Beispiel Faultier. Wie war da so die erste Reaktion? So wie Panik, jetzt ist er ja raus, das kann der doch nicht machen? Oder war relativ schnell klar, ja, das ist eigentlich auch eine Option?
Also Panik gab es da nie.
Ja.
Also wir haben natürlich, hatten wir das Bestreben, dass die Tiere dort auf der ihnen zugedachten Insel bleiben sollen. Das ist auch, das war damals auch schon so ein bisschen, ja klar, können Faultiere schwimmen, das wussten wir, aber es gab auch andere Beispiele, wo das halt nicht so passiert ist. Jetzt könnte man die ganze Zeit sagen, oh, die sind ausgebrochen und die, wir kriegen die nicht wieder zurück, aber ja, wir haben das Ganze mal einfach mal größer gezogen und haben gesagt, wir haben jetzt mit Abstand die schönste und größte Indoor-Faultieranlage der Welt. Und wenn Sie möchten, können Sie auch auf das Zimmer Insel, da haben Sie so ein Gehegeabteil, da können Sie gern zurückkehren. Wir füttern Sie auch hin und wieder dort an oder haben Sie eine Weile dort angefüttert. Und wir erleben das ja jetzt auch jeden Tag. Also die Faultiere wären auf der Insel nicht immer zu sehen für die Besucher, weil die sich natürlich im dichten Blätterwerk verstecken. Und die sind auch jetzt in der gesamten Halle nicht immer zu sehen. Aber das ist ein wahnsinnig toller Effekt, denn wenn sie mal zu sehen sind und wenn die Leute, die kommen und sagen, wo sind die Faultiere?
Ja,
die sind
ja,
alle
ja,
ganz gespannt. Das hat wirklich ein ganz, ganz, also das ist für alle immer völlig irre, das Tier da in 35 Meter Höhe am Dach rumturnen zu sehen.
Ja, ja.
Und jetzt kommt noch dazu, unsere Faultiere ernähren sich in der Halle fast von selbst. Also wir füttern die zwar noch an einem Futterplatz, um zu sehen, ob sie alle da sind. Ja, wir haben dort eine Überwachungskamera installiert, aber die ernähren sich nahezu wie in der freien Natur. Die bewegen sich wie in der freien Natur und das zeigt es auch, die vermehren sich eben auch wie in der freien Natur, denn wir haben jetzt mittlerweile zum vierten oder zum vierten Mal Faultiernachwuchs. Also Mutti klettert gerade mit Kind im Dachgebälk rum und es ist hochspannend, das zu sehen.
Also ich hatte eher Sorgen, dass unsere Leitungen dort nicht in Ruhe gelassen werden.
Ich wollte gerade sagen, die wohnen ja jetzt dort an der Stelle, wo man sie im Zoo ja eigentlich nie präsentieren würde, quasi hinter der Klimaanlage oder sowas.
Also hinter einem Kunstfelsen.
Hinter einem Kunstfelsen, okay. Aber wie haben Sie sich da beruhigt?
Naja, ich sag mal, am Ende waren wir nur Zuschauer. Wir konnten, war ja klar, dass wir die nicht irgendwie runterholen können, sondern dass sie selber den Weg finden müssen. Ich hatte Sorge, dass die Luftanschlüsse für die Kissen irgendwie beschädigt werden können, denn das ist eine sensible Stelle für das Dachtragwerk. Es ist ja zwischen diesen drei Lagen, die wir dort haben, immer Luft als Wärmedämmung. Und da gibt es Anschlüsse und wir wissen von anderen Hallen, dass das die Schwachpunkte sind. Und meine Sorge war, dass die dran rumzerren.
Die war übrigens berechtigt, die Sorge.
Siehste?
Weil sie haben nicht dran rumgezerrt, aber die Schellen, die diese Dinger halten, die waren locker oder sind nicht fest gewesen. Und die Faultiere haben tatsächlich ein paar von diesen Dingern nicht mit Absicht abgemacht, sondern haben halt geprüft, ob die halten, weil sie sich dran festhalten wollen. Die klettern ja sehr vorsichtig, haben nicht gehalten. Das hatte zur Folge, dass dass dann Höhenkletterer nochmal hoch mussten und zumindest diese Luftanschlüsse alle nochmal festzurren mussten. Das mussten wir machen, sonst hätten die uns tatsächlich dort oben Ärger bereitet. Aber das ist nur eine rein technische Maßnahme, die wir noch machen mussten.
Wenn wir gerade schon beim baulichen Sinn, Herr Junold, 15 Jahre, gibt es denn schon Sanierungsbedarf? Ich meine, wir haben eine dauerfeuchte Halle, wir haben diese nicht ganz einfache Decke. Alles noch so wie am ersten Tag?
Also grundsätzlich bin ich zufrieden und natürlich gibt es regelmäßig Instandhaltung und auch meistens vorbeugend natürlich an den sensiblen Stellen. Was wir schon gewechselt haben, sind Holzstege zum Beispiel. Die Halle ist voll mit Holzstegen und logisch, dass das Holz nicht so lange hält. Selbst wenn es ein gut haltbares Holz ist, dann haben wir mit Tricks schon gearbeitet, dass einige Holzbalken, die Tragefunktion hatten, dass wir die ersetzt haben durch Kunststoff oder Stahl, weil es eben doch länger haltbar ist. Uns war damals immer wichtig, dass wir so den Natureindruck möglichst zeigen, das ist ganz klar. Aber so die Außenhülle, die grundsätzliche Technik und so ist eigentlich in einem guten Zustand und eben das Geheimnis ist regelmäßige Wartung, ein gutes Team, Technikteam, Tierpfleger, die auch Interesse dran haben und auch ein Grundverständnis haben, wie die Halle gefahren wird und dann funktioniert das auch.
Wir machen übrigens bis heute, über die gesamten 15 Jahre, findet regelmäßig ein Treffen statt zwischen den Tierpflegern, zwischen den Gärtnern und den Technikern. Wir nennen das mal ganz bescheiden Klimagipfel. Ja. Also wir machen tatsächlich seit mehreren Jahren regelmäßige Klimagipfel, wo wir immer auch wirklich jedes Jahr mehrfach abgleichen, sind wir noch, was die Temperaturveränderungen in der Halle, was auch besonders heißer Sommer, besonders kalter Winter, wie steuern wir dagegen? Weil alleine die Veränderungen durch immer mehr Pflanzen, also immer größere Pflanzen, immer mehr und dieses Volumen, was einfach zunimmt, verändert natürlich auch das Klima in der Halle, da müssen wir auch technisch gegensteuern und das ist ein permanenter Abstimmungsprozess, findet nach wie vor statt. Spätestens bei solchen Zusammentreffen findet man dann auch immer wieder raus, bis auf Kleinigkeiten, dass das im Großen und Ganzen funktioniert. Also ich bin immer wieder erstaunt über die Folie. Ne? Also ich hatte vorher keine Erfahrung mit diesen Folien. Niemand hatte damit so richtig in so einer Dimension Erfahrung. Es ist ja auch kein Stadion, es ist ja ein großes Gewächshaus. Und die Folie ist in einem Top-Zustand. Also man
hat noch keinen Vogel von innen oder außen aufgehackt oder sowas? Oder?
Naja,
keine Ausnahme. Die Krähen von außen haben uns schon mal ein bisschen Sorge bereitet. Aber das Coole bei dem Material ist, man kann es flicken wie ein Fahrradreifen. Es geht relativ einfach zu flicken.
Du sprachst vorhin die Industriekletterer schon an. Habt ihr quasi so ein Team hier im Zoo oder sind das? Oder?
Nee, die kaufen wir ein. Das sind hochspezialisierte Leute, die sowas machen, die also auch an Fassaden hochklettern und die seilen sich dann meistens von oben an die Pflanzen runter, die wir schneiden müssen. Das ist aber ein Team, mit dem wir schon viele Jahre zusammenarbeiten.
Der Kreislauf, der sich gebildet hat in der Halle. Herr Junold, nun sind ja da drin ja auch viele Bäume, die Früchte tragen zum Beispiel, dass Fütterung manchmal gar nicht mehr nötig ist, aber vielleicht dadurch ja auch ein bisschen Unordnung entsteht in der Halle. Wie sind Sie da mit diesem Kreislauf zufrieden?
Ach, ganz gut.
Oder pflücken Sie sich selbst regelmäßig einen Obstkorb?
Nein, also ich sag mal, idealerweise oder am schönsten ist ja ein Dschungel, wenn man nicht eingreifen muss.
Ja.
Das ist aber natürlich zu sehr idealisiert. Wir müssen nachschneiden, damit also die Bäume nicht durch die Decke wachsen zum Beispiel oder irgendwelche Technik zerstören. Und unsere Tierpfleger haben ja auch einen kleinen Nutzgarten, wo auch Früchte gesammelt werden.
Ja,
auch,
ja.
Ich glaube, für den tierischen Verzehr, aber das eine oder andere auch für den menschlichen Verzehr.
Soll vorkommen. Ja, ja, möglicherweise. Es gibt Dunkelziffer, ja, ja.
Also dort, wo jeder zu Hause seinen Garten hat, hat halt unser Tierpflegerteam seinen tropischen Garten und da wird natürlich auch was genutzt. Und für mich ist es schön zu sehen, dass es funktioniert, dass wir auch, sagen wir, mit dem wenig intensiveren Licht oder auch der UV-Strahlung, die wir hier haben, die ist ja nicht so wie um den Äquatorgürtel, wo es die Regenwälder gibt, dass es eben trotzdem funktioniert und dass wir diesen Gewächshauseffekt so beherrschen können, dass wir quasi dieses tropische, eigentlich eher subtropische, denn ganz so feucht wie in den Tropen haben wir es nicht. Das wäre noch mehr materialschädlich, als das jetzt sicherlich schon eine hohe Belastung ist, dass das funktioniert.
Das Beste ist, dass man die Arbeit, die das macht, nicht sieht. Also wenn wir jetzt natürlich überall die Blätter alle rauskehren würden,
ja,
wenn wir
sämtliches
Untergrün kaputt machen, machen wir nicht. Also es gibt so bestimmte Punkte, Wegeflächen, große Flächen, die werden natürlich regelmäßig gereinigt. Aber ich glaube, das Geschickte daran ist, wie die Gärtner arbeiten, dass man eben nicht sieht, dass sie sehr viel machen. Ne? Das ist wirklich ganz, ganz entscheidend, dass dieser wilde Charakter so ein bisschen bleibt. Und jetzt, um mal auf die Früchte zurückzukommen, fällt mir noch ein, die vielen Veränderungen, die wir hatten uns am Anfang immer sehr gefreut, wenn wir Bananen, Mango oder Papaya hatten. Dem ist leider nicht mehr so, dass wir da uns bedienen können, weil die Flugfüchse, die wir auch später in die Halle eingesetzt haben, eine viel bessere Nase und einen viel besseren Detektor für was haben, was reif wird. Und die sind immer schneller.
Und sowas. Ich sag mal, bei einem bin ich Michael Ernst auch sehr, sehr dankbar. Das ist, da hat er auch gedrängelt und hat sich auch durchgesetzt damit, dass die Gärtner in seinem Team jetzt sind und dass diese Schnittstelle Tierpfleger und Gärtner, dass das eng zusammengewachsen ist. Das war also erst eine Fremdfirma, was natürlich dann immer klar ist, da gibt es unterschiedliche Ansichten, da gibt es unterschiedliche Arbeitsweisen und jetzt ist das alles in einem Team und es funktioniert unglaublich gut und da bin ich ihm auch dankbar, dass er sich da durchgesetzt hat und auch gesagt hat, das ist die bessere Idee. Seine Meinung teile ich. Idealerweise sieht es wild aus, ist aber gepflegt und ist alles im Griff.
Zu den Tieren. Michael, also allein was die Schabrackentapire angeht, haben wir ja quasi eine Daily Soap über die 15 Jahre erlebt mit erst alles gut, dann die Schwierigkeiten, jetzt ein neues Paar. Also ich vermute mal, da bist du insgesamt zufrieden. Gibt es noch so ein paar Ehrgeizprojekte, wo was noch nicht geklappt hat, wo du sagst, hier muss, also da könnte schon noch mehr gehen? Oh ja.
Selbstverständlich. Also das wäre sonst langweilig, wenn man nichts hätte. Also ich würde mich, nicht nur ich, also wir alle würden uns natürlich freuen, zum Beispiel das erste Mal, und wir bewegen uns gerade in die richtige Richtung, bei den Fischkatzen eine Veränderung zu machen, weil wir hatten tatsächlich noch nie Fischkatzennachwuchs. Das würde uns natürlich wahnsinnig freuen. Es gibt auch erste so Kontakte, dass vielleicht auch sich mal mit den Zwergottern was dreht, denn wir hatten dort mit einer Männergruppe angefangen. Da ist es ganz klar, dass da kein Nachwuchs geben wird. Jetzt haben wir ein Pärchen, was seit vielen Jahren nicht züchtet. Auch da, das wäre schon schön, wenn das irgendwann mal klappt. Und jetzt mal ganz in die Zukunft gesprochen, auch unsere Zwergflusspferde haben noch nie Nachwuchs gehabt. Das Paar harmoniert nicht so, wie wir uns das vorstellen. Also es harmoniert schlicht und ergreifend gar nicht. Aber es ist halt jetzt auch nicht so einfach zu sagen, ja gut, dann tauschen wir da halt und machen irgendwas anderes. Also das ist immer ein riesen Logistik und natürlich auch Organisationsproblem, was dahinter hängt. Und bei einer Tierart, die ohnehin relativ selten gehalten wird und ohnehin relativ wenig Zuchterfolge hat, da kann man jetzt nicht irgendwie übers Knie brechen und sagen, jetzt aber Hossa. Aber das wäre tatsächlich so, für mich wären das die Highlights: Fischkatze, Zwergflusspferd, wenn uns das in der Zeit gelingt. Und ich mache mal noch einen, auch die Sundagaviale wären eine ganz, ganz tolle. Wenn das klappt, dass unser Training, was wir jetzt schon sehr, sehr fortgeschritten haben, am Ende dazu führt, dass wir tatsächlich den mit den Weibchen zusammenkriegen können oder zusammenkriegen und dann auch Sundagaviale in Menschenhand nachziehen, das wäre schon eine tolle Sache. Auch alles hochbedrohte Arten, also wir reden hier nicht über irgendwie 0815, sondern wirklich Arten, die in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet fast verschwunden bzw. extrem selten sind. Und das wäre schon so das Ding. Ich habe früher immer aus Spaß gesagt, ja, wenn sie mich mal im Rollstuhl hier durch die Halle fahren, dann haben wir vielleicht mal Sondergabi-Hall-Nachwuchs, aber vielleicht könnte das auch schon vorher passieren.
Zwergflusspferde, das fuchst mich schon, ja. Weil wir waren mal ein sehr, sehr guter Zwergflusspferd.
Ich kenne noch junge Zwergflusspferde.
Ich auch.
Ja, also, das hast du auch in einer Podcast-Folge schon beschrieben.
Als ich anfing in unserer alten Anlage, hatten wir Jungtiere und extrem gute Erfahrungen und wir waren einer der wenigen Zoos, die regelmäßig gezüchtet haben und deshalb ist es ärgerlich, aber eben leider nicht so einfach, weil es eben nur noch sehr, sehr wenige in Menschenobhut gibt und wir passende Gelegenheit abwarten jetzt schon jahrelang, dass wir zu einer Situation kommen, wo es wieder klappt.
Sondergabiale jetzt mal als Beispiel. 15 Jahre, sagte ich schon, ist eine lange Zeit. Aber trotzdem, bei vielen Tieren ist das ja irgendwie noch gar nichts, oder? Also ich meine, so, wenn ich das...
Zum Beispiel bei Sondergabi.
Ja, wollte ich gerade sagen. Wenn ich höre, worauf das Training hinausläuft, das ist ja quasi fast ein Lebensprojekt, oder?
Ja, nee, das nicht. Aber Sondergabiale können ja sehr alt werden. Und die sind jetzt im Prinzip in dem Alter, das sehen wir auch, wo sie beginnen, Eier zu legen. Ja, also wir hatten ja schon Eier. Das ist ja schon so, dass die Eier legen können. Und das zeigt ja an sich schon, dass es eine ganze Weile braucht, bevor es soweit ist. Wir haben die ja relativ klein bekommen und jetzt haben sie eine ordentliche Größe. Jetzt kann es eigentlich losgehen. Und wir gehen alle davon aus, dass die Tiere so alles deutlich jenseits der 60 werden können, so von ihren Erwartungen. Also wir sind da ganz am Anfang.
Herr Junot, musste man denn woanders nachsteuern? Also die Totenkopfäffchen fallen mir immer noch ein. Aber sonst hat doch eigentlich, auch was Vergesellschaftung angeht, eigentlich alles funktioniert.
Ja.
Das klingt zögerlich.
Nein, das ist nicht zögerlich. Also es hat schon funktioniert. Die Totenkopfäffchen, die waren halt sehr frech.
Ja,
genau. Die haben sich aber verhalten, wie sich Totenkopfäffchen verhalten. Ich hatte auch Gelegenheit, sie schon mal tatsächlich in der Wildnis zu erleben in Costa Rica. Auch dort waren Gruppen gewöhnt, dass sie bis zu den Hotelanlagen kamen und man musste aufpassen, dass man zum Frühstück nichts gestohlen bekommt. Genauso haben die sich hier verhalten. Und ich sag mal, dann hat es natürlich auch mal Bisse gegeben in den Finger. Und als die Gruppe dann, es war ja eine Männergruppe, als die dann drohte, auseinanderzufallen, haben wir eben dann eine Entscheidung getroffen. Ja. Und ich glaube, eine gute Entscheidung getroffen, denn vom Tiererlebnis haben wir mit dem jetzigen Besatz genauso, glaube ich, eine große Attraktion, dass wir mit den Totenkopfäffchen aufhören. Also das war eine folgerichtige Entscheidung, aber wir haben sie lange gehalten und so lange wie möglich auch mit Aufsicht das irgendwie gemanagt.
Und ich finde auch, dass die Rotschulter-Tamarine und die Weißgesicht-Sakis eigentlich eine Bereicherung sind. Sind zwei Arten, großartig, die gut miteinander funktionieren. Also ich finde es ehrlich gesagt sogar ein bisschen schöner als vorher.
Und sie beißen halt nicht so oder sind nicht so gefährlich. Ne?
Wie reagieren denn Besucher generell auf die Halle? Ist da auch ein Gewöhnungseffekt oder ist da ein Gewöhnungseffekt eingetreten oder ist da jedes Mal immer noch offener Mund und Staunen?
Das kann man relativ einfach rauskriegen, mache ich auch manchmal.
Ja, ja.
An so ganz stark besuchten Tagen, Feiertage, wenn die Leute von weit her kommen, macht es echt Laune, sich mal vorne auf den unteren Dorfplatz zu stellen und einfach nur mal die Reaktion zu checken, wenn die Leute reinkommen. Und das ist schon beeindruckend. Klar haben wir viele, die zum wiederholten Mal kommen. Klar haben wir viele Jahreskarteninhaber, die fangen jetzt nicht jedes Mal an zu quieken, wenn sie reinkommen. Aber man sieht immer wieder Leute, die da reinkommen und das irgendwie überhaupt nicht fassen können, dass das alles dass das jetzt überdacht ist.
Ja,
gerade im Winter ist das so beeindruckend. Und da sieht man wirklich, wie denn der Kiefer runterklappt. Und das ist echt schön, das zu sehen. Also das gibt es nach wie vor. Also der Überraschungseffekt, wenn man haben wir ja so geplant, ne, dass man aus diesem doch relativ engen und dunklen Tunnel reinkommt und dann boom, öffnet sich das Ding. Also das ist ein Effekt, der geht nicht verloren. Also für Leute, die das zum ersten Mal sehen, die sind in der Regel alle davon beeindruckt.
Und wie ist das bei Experten so, Herr Junot? Also ich meine, die gehen ja immer sachlich heran, aber Sie hatten ja auch die ESA-Tagung erst letztes Jahr. Ja, sind da schon noch ein paar staunende Gesichter zu sehen?
Unbedingt. Also ein Beispiel fällt mir ein. Ein Nürnberger Kollege, langjährig in der Zooleitung, der war tatsächlich in den letzten 15 Jahren, im letzten oder vorletzten Jahr, das erste Mal bei uns und der rief mich danach an und sagt, ich habe ja überhaupt nicht geahnt, wie schön Gondwanaland ist und das ist ja was Großartiges, was ihr dort geschaffen habt und so weiter und so fort. Der hörte gar nicht auf zu erzählen.
Ja, ja.
Und das ist wirklich ein erfahrener Kollege, der sich weltweit umgeguckt hat. Sowas gibt's in der Fachwelt auch noch.
Ja, sogar gar nicht mal so selten. Also es gibt wirklich viele Leute, die zu uns kommen und sagen, das ist toll. Ich muss allerdings immer noch dazu sagen, dass also gerade Fachpublikum, was wir haben, auch immer sehr, sehr begeistert sind von unserer rückwärtigen Tierhaltung. Dass wir nämlich noch ein Gebäude im Hintergrund haben, was man gar nicht sieht als Besucher, wo wir auch für rückwärtige also Möglichkeiten haben, Tiere kurzfristig zu halten, noch eine zweite Gruppe zu halten, auch zu behandelnde Tiere zurückzuhalten. Das ist so für die Fachwelt ist das ähnlich beeindruckend, dann hinter den Kulissen nochmal dieses lange Ding zu sehen und sagen, ach, das gehört auch noch mit dazu, das ist aber toll, dass ihr da auch dran gedacht habt. Aber so die Halle an sich wirkt schon immer noch nach wie vor. Also wenn sie auf mich wirkt, der seit 15 Jahren drin rumspringt, dann kann ich mir vorstellen, dass es auf Leute, die das zum ersten Mal sehen, noch ganz anders ist.
Wird dann am Tierbestand noch gebastelt? Also ich vermute mal, es wird natürlich immer geschaut, wie es steht, aber hat man noch Fantasie für neue Tiere, die da unbedingt mal rein sollen, Herr Junot?
Ach, ich sag mal immer, es wird sich auch in so einer Halle, das haben wir von Anfang an auch gesagt, wird es immer eine gewisse Veränderung geben. So wie das jetzt mit den Totenkopfäffchen waren, da kann man dann immer mal natürlich auch was Neues in die Halle reinbringen. Also jetzt ganz aktuell, weiß ich gar nicht, haben wir gar nicht so richtig im Kopf, oder?
Naja, wir können mal ein bisschen Werbeblock aufmachen, oder? Wir machen ein bisschen
auf geht's.
Wir machen ein bisschen Werbeblock. Natürlich haben wir im Hinterkopf, dass diese Anlage, wo ursprünglich die Faultiere waren, dass die ja quasi leer ist.
Okay.
Ja? Und da gibt es, sag mal, sehr, sehr ausgereifte Überlegungen, was man da machen könnte. Und ich kann jetzt nur empfehlen, immer mal zu gucken, ne? Ja. Jahreskarte kaufen, immer mal kommen, ne? Mal gucken, was machen sie denn dort. Wir machen was dort. Also es wird dort was passieren und es wird schön, glaube ich. Also es wird nicht schön, also schön relativ, es wird skurril. Also habe ich gerade sehr viel Freude dran.
So, ja. Also das weiß ich nicht mal, was
er da macht. Und mit diesem wunderschönen Werbeblock sind wir angespitzt und haben tatsächlich auch das Ende dieses Podcasts erreicht. Also schöne Aussichten auch für die Zukunft. Also wir werden uns garantiert spätestens bei 30 Jahren Gondwanaland. Wir haben uns da noch, da kommen Sie doch noch mal vorbei, Herr Junot, oder?
Unbedingt.
Ja. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ansonsten natürlich weiterhin viel Glück bei all den Projekten, die nebenher noch stehen, sondern aber, dass Sie diese Halle auch weiter so eine Attraktion bleibt. Vielen Dank.
Alles Danke klar. auch.
Vielen Dank.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.